Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Kathrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Im Buch des Propheten Sacharja haben wir beim letzten Mal das 10. Kapitel erreicht. Der erste Vers von Kapitel 10 bildet eigentlich den Abschluss von Kapitel 9, denn er passt in die dortige Beschreibung des künftigen messianischen Friedensreiches. Ab Vers 2 geht es dann um ein neues Thema, um verschiedene Arten von Götzendienst im Volk Israel, die Gott natürlich nicht gutheißen kann. Mehr dazu gleich in dieser Sendung. In Kapitel 10 des Sacharja-Buches, ab Vers 2, geht es um verschiedene Arten von Götzendienst im Volk Israel. Gott ist darüber entsetzt, dass sich seine Leute auf Wahrsager und auf private Hausgötzen verlassen. Und er macht dafür vor allem diejenigen verantwortlich, die eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen sollten. Dazu lese ich Vers 3 noch einmal vor. Gott spricht: Mein Zorn ist entbrannt über die Hirten, und ich will die Böcke heimsuchen. Denn der Herr Zebaoth wird seine Herde heimsuchen, nämlich das Haus Juda, und wird sie zurichten wie ein Ross, das geschmückt ist zum Kampf. Am Anfang des Verses heißt es: Mein Zorn ist entbrannt über die Hirten. Warum ist Gott zornig auf diese Führer des Volkes? Es wird zwar nicht direkt in diesem Vers ein Grund dafür angegeben, aber der Zusammenhang macht es doch mehr als deutlich. Diese Führer des Volkes waren keine echten Hirten. Sie waren vielleicht Propheten in Israel, aber sie waren falsche Propheten, die sich den okkulten Praktiken zugewandt hatten. Darauf bin ich in der letzten Sendung schon eingegangen. Und dann heißt es weiter: Ich will die Böcke heimsuchen. Gott bezeichnet die Führer des Volkes Israel hier als Böcke. Als ich jung war, arbeitete ich einmal in einem Schlachthof. Dort wurden Rinder, Schafe und Schweine geschlachtet. Das war eine ziemlich blutige Angelegenheit. Während der ersten zwei Tage musste ich manchmal rausgehen, um mich von den blutigen Bildern zu erholen. Aber am grausamsten war für mich, dass eine alte Ziege mit einer Glocke um den Hals für das Schlachten der Schafe eine wichtige Rolle spielte. Sie wurde Judas-Ziege genannt, denn sie führte die Schafe zum Schlachten. Die Arbeiter mussten die Tiere nicht antreiben. Sie schickten einfach die Ziege auf die Rampe und die Schafe liefen ihr hinterher. Die Ziege ging dann zur Seite, während die Schafe weiterliefen, direkt zum Schlachten. Wenn Gott in unserem Bibelvers sagt: Ich will die Böcke heimsuchen, dann spricht er von den Führern des Volkes Israel. Sie hätten das Volk zu Gott hinführen sollen. Sie hätten dem Volk das Wort Gottes nahe bringen sollen. Sie hätten es zum Frieden mit Gott führen sollen und zum Frieden in ihren eigenen Herzen. Stattdessen waren sie falsche Propheten. Sie spendeten falschen Trost und sie führten das Volk sogar von Gott weg. Deshalb sagt Gott, dass er zornig auf sie ist und sie bestrafen wird. Weiter heißt es in Vers 3: Denn der Herr Zebaoth wird seine Herde heimsuchen, nämlich das Haus Juda, und wird sie zurichten wie ein Ross, das geschmückt ist zum Kampf. Diese Formulierung ist etwas irreführend, weil schon wieder von Heimsuchen die Rede ist. Diesmal ist aber etwas anderes gemeint. Deshalb lese ich Vers 3 noch einmal vor, diesmal aber nach der Elberfelder Bibel, die an dieser Stelle besser verständlich ist. Dort heißt es: Gegen die Hirten ist mein Zorn entbrannt, und über die Leitböcke bringe ich Heimsuchung. Denn der Herr der Heerscharen nimmt sich seiner Herde des Hauses Juda an und macht es gleichsam zu seinem Prachtross im Kampf. Gott wird sich seines Volkes wieder annehmen. Er wird wieder der gute Hirte sein, der sich um seine Schafe kümmert, um die Schafe, die von den bösen Hirten in die Irre geführt worden waren. Er wird sie auf den rechten Weg zurückbringen. Er wird sie herrlich machen und sie stärken. Sie werden nicht nur geschmückt, sondern sie werden auch stark gemacht, stark zum Kampf gegen ihre Feinde. Diesen Kampf können sie nicht aus eigener Kraft gewinnen, sondern nur mit der Kraft Gottes. Und dann schaut der Prophet Sacharja weit in die Zukunft, in die Zeit, wenn der Messias kommt. Das können wir, so meine ich, in Vers 4 deutlich sehen. Da heißt es, die Ecksteine, Pflöcke, Kriegsbogen, alle Mächtigen sollen aus ihr hervorgehen. Was soll das heißen, aus ihr sollen hervorgehen? Aus wem soll das alles hervorgehen? Geht es hier um Juda oder um die Herde, die ein Bild für das Volk Israel ist? Manche Bibelausgaben, wie die Elberfelder Bibel und die Lutherbibel von 2017, übersetzen hier, aus ihm sollen hervorgehen. Sicher ist, so meine ich, dass der eine aus dem Volk Israel kommen soll. Der eine ist der, der auch der Eckstein genannt wird, der Messias. Ein Eckstein wird dort gelegt, wo zwei Wände im rechten Winkel aufeinandertreffen. Das ist ein sehr gutes Bild, denn Jesus ist der Eckstein, der an der Schnittstelle des Stammes Juda und der anderen 10 Stämme gelegt wird. Der Eckstein Jesus Christus wird also diese Stämme einen und für immer zusammenführen. Aber die Bedeutung des Ecksteins geht noch weit über das hinaus. Die Schrift, die Bibel, malt uns hier ein wunderbares Bild vor Augen. Denn der Prophet Jesaja schreibt, darum spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Diesen Vers zitiert der Apostel Petrus in seinem ersten Brief. Darin macht er deutlich, dass Jesus Christus dieser Eckstein ist. Er schreibt, darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Petrus sagt also, dass derjenige nicht zu Schanden werden soll, der glaubt. Jesaja hatte gesagt, dass die Gläubigen nicht schnell fliehen müssen. Das bedeutet, dass sie nicht kopflos, hektisch und verwirrt handeln werden. Also bringen Jesaja und Petrus im Grunde den gleichen Gedanken zum Ausdruck. Wer an Jesus Christus glaubt, hat festen Grund. Er muss sich nicht verwirren lassen. Er wird nicht von ihm abweichen. Liebe Hörer, was kann uns heute kopflos werden lassen? Was ist zum Beispiel unsere Antwort auf satanistische und okkulte Praktiken? Zuallererst sollten wir natürlich nichts damit zu tun haben. Wir sollten solche Dinge auch nicht einfach mal so ausprobieren, denn selbst das ist gefährlich. Und dann sollten wir nahe am Wort Gottes bleiben und an dem, der das Wort Gottes ist, Jesus Christus. Genauso sagt es eigentlich auch Sacharja. Zuerst warnt er vor dem Okkulten und dann spricht er sofort vom Eckstein. Wir dürfen auch nicht denken, dass wir zu klug sind, um uns vom Okkulten verführen zu lassen. Die Griechen der Antike waren wirklich kluge Leute, aber sie fuhren immer wieder nach Delphi und trieben dort Wahrsagerei. Nach den Vorhersagen der Priester in der Höhle von Delphi zog die griechische Armee in den Krieg, stieß die Flotte in See oder es wurde ein Herrscher gestürzt. Diese Wahrsagerei bestimmt den Lauf der Geschichte. Und wenn Sie meinen, das sei nur Aberglaube gewesen, dann möchte ich dagegen halten. Meiner Meinung nach wurde das antike griechische Reich dadurch vom Teufel gelenkt. Denn das war eine Blütezeit der Wahrsagerei. Und ich bin sehr beunruhigt, wenn ich höre, dass einige Politiker der westlichen Staaten heute sich wieder mit Wahrsagern oder gar mit okkulten Praktiken abgeben. Wenn wir das tun, lassen wir uns von der falschen Richtung auslenken. Das Okkulte ist die falsche Quelle der Weisheit und eine gefährliche Quelle obendrein. Was sollten wir stattdessen tun? Wir sollten uns an die richtige Quelle wenden, an Jesus Christus. Er ist der Eckstein, bei dem alles zusammenläuft. Er ist der Grund, auf dem wir stehen können. Jedenfalls sehen wir das so, wenn wir an Jesus glauben. Der Apostel Petrus schreibt dazu, für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Liebe Hörer, vielleicht haben Sie diese Worte noch nie so gelesen, aber da steht tatsächlich, sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Nach meinen Beobachtungen landen in verschiedenen Sekten oft gerade die Menschen, die das Wort Gottes gehört haben. Sie haben das Evangelium gehört, aber sie haben es abgelehnt. Sie haben ihm sozusagen den Rücken gekehrt. Und wenn Menschen die Wahrheit Gottes ablehnen, dann schickt Gott ihnen, wie die Bibel sagt, die Macht der Verführung, so dass sie der Lüge glauben. Und das beobachte ich heute noch. Das war übrigens ein Zitat von Paulus aus dem 2. Thessalonicher Brief. Er spricht im 2. Kapitel von denen, die, so sagt er, verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, so dass sie der Lüge glauben. Jesus selbst machte erstaunliche Aussagen über sich selbst, als er sich als einen Stein bezeichnete. Er sagte, und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen. Was mit uns passiert, hängt davon ab, wie wir uns zu diesem Stein stellen. Dieser Stein entscheidet unser Schicksal. Entweder fallen wir auf den Stein oder er fällt auf uns. Entweder wir nehmen Jesus Christus an und nehmen ihn in unser Herz auf, dann kommen wir als Sünder zu ihm und fallen auf ihn. Wir können ihm vertrauen und uns auf ihm ausruhen. Das bedeutet, dass wir gebrochen sind, jedenfalls in der Hinsicht, dass wir nicht länger auf uns selbst vertrauen. Wir vertrauen auf Jesus. Aber wenn wir ihn ablehnen, dann ist er der Stein, der auf uns fällt. Dann wird er uns, bildlich gesprochen, zermalmen. In anderen Worten, Jesus wird dann unser Richter sein. Sein Urteil hängt davon ab, wie wir uns zu ihm gestellt haben. Davon ist meines Erachtens auch im 2. Kapitel des Propheten Daniel die Rede. Darin wird berichtet, dass König Nebukadnezar einen Traum hatte, den ihm niemand deuten konnte, zumal der König den Traum nicht erzählen wollte. Aber Gott offenbarte Daniel sowohl den Traum als auch die Deutung. Dieser Traum war eigentlich eine Vision über die Zeit des Endes, und zwar des Endes der heidnischen Weltherrschaft. In diesem Traum kam ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden und fiel auf die Erde. Der Stein zermalmte jede Regierung und alles, was sich gegen Gott auflehnte. Und dieser Stein ist Jesus Christus. Er ist nicht einfach ein sanftes Ruhekissen, sondern eben der Stein, der alles vernichten wird, was sich gegen ihn stellt. Sacharja nennt ihn den Eckstein. Außerdem sagt er in unserem Bibelvers, dass alle Zeltpflöcke aus Juda hervorgehen. Dazu lese ich Vers 4 aus Kapitel 10 des Sacharja-Buches noch einmal vor, diesmal allerdings nach der Elberfelder Übersetzung. Dort heißt es, aus ihm kommt der Eckstein, aus ihm der Zeltpflock, aus ihm der Kriegsbogen, aus ihm wird zugleich jeglicher Gewalthaber hervorkommen. Das klingt interessant. Aus Juda soll der Zeltpflock kommen. Eine Vorrichtung, mit der man etwas in der Erde sicher befestigt. Für die Stiftshütte brauchten die Israeliten natürlich auch Zeltpflöcke. Diese Pflöcke verhinderten, dass das Zelt bei Wind abgedeckt oder fortgetragen wurde. Also mussten sie die Zeltpflöcke in den Wüstenboden einschlagen. Hier wird der Messias als Zeltpflock bezeichnet. Er ist derjenige, der Sachen sicher befestigt. Jesus Christus kann auch uns festmachen und festhalten in unserem Glauben. Was für ein wunderbares Bild. Es erinnert an das Bild vom Anker unserer Seele im Hebräerbrief. Ein Zeltpflock wurde aber auch noch anders verwendet. Man konnte daran auch Sachen aufhängen. Frauen konnten ihren Schmuck daran aufhängen und Männer ihre Wertsachen. Wenn wir das mit Christus vergleichen, können wir sagen, Jesus Christus ist der, an den der Vater alle seine Herrlichkeit hängen wird. Das klingt dann fast so wie bei Jesaja in Kapitel 22. Und ich werde die Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, dass er auftue und niemand zuschließe, dass er zuschließe und niemand auftue. Und ich will ihn als Nagel einschlagen an einen festen Ort, und er soll werden zum Thron der Ehre für seines Vaters Haus. Diese Prophetie galt zwar ursprünglich Eliakim, aber in Offenbarung 3, Vers 7 wird klar, dass diese Prophetie letztlich erst in Jesus Christus selbst erfüllt wird. Er ist derjenige, der ein Ehrenthron für das Haus seines Vaters werden wird. Und nur auf ihm wird alle Herrlichkeit von seines Vaters Haus ruhen. Wer Jesus gewinnt, hat das gewonnen, was kostbarer ist als alles andere auf der Welt. Sacharja bezeichnet ihn auch als Kriegsbogen. Das heißt, er wird ein Kämpfer und Eroberer sein. Er ist derjenige, der auf die Erde kommt, um alle Ungerechtigkeit zu besiegen. Und mit ihm kommen alle Armeen des Himmels. Er wird jeden Unterdrücker besiegen. Jesus besiegt alle falschen Führer, sowohl politische als auch religiöse. Er besiegt alle falschen Hirten, auch die Hirten, die Sacharja in Vers 3 unseres Bibeltextes als Böcke bezeichnet. Kommen wir zu Vers 5. Über die Mächtigen, die im Vers davor genannt wurden, heißt es nun: Und sie sollen sein wie Riesen, die im Kampf den Feind niedertreten in den Dreck auf der Gasse, und sie sollen kämpfen, denn der Herr wird mit ihnen sein, dass die Reiter zu Schanden werden. Hier geht es um eine dunkle Zeit. Gott verspricht, sein Volk durch diese Zeit hindurchzuführen. Er wird ihnen die Kraft geben, durchzuhalten, denn sie wissen, dass am Ende dieser Zeit Christus wiederkommen wird. Im Laufe der vielen Jahre, in denen das auserwählte Volk Gottes seinen Gott abgelehnt hat, stand es nicht gut um das Volk. Als der römische Kaiser Titus im Jahr 70 nach Christus vor den Toren Jerusalems stand, wurden die Stadtmauern zerbrochen. Die Stadt wurde zerstört und die Israeliten zerstreuten sich in alle Welt. Einige Bibelausleger glauben, dass das Volk Israel auch jetzt, in der Gegenwart, nicht auf Dauer in seinem Land leben wird. Ich selbst habe da meine Zweifel. Aber was man aus der Bibel ganz eindeutig herauslesen kann, ist, dass Gott selbst sie in dieses Land zurückbringen wird. Und wenn Gott das Volk Israel in sein Land zurückbringt, dann wird das Volk auch keine Probleme mehr mit seinen arabischen Nachbarn haben. Diese Nachbarn werden dann nicht mehr versuchen, Israel zu vernichten. Im Gegenteil, wenn der Herr sie wieder in das Land zurückbringt, dann werden sie auf Dauer dort bleiben und werden ein Segen für die Welt sein. Unser Bibeltext blickt also voraus auf den großen Sieg am Ende der Zeiten. Ein Sieg, der endgültig ist, weil er sich nicht später wieder in eine Niederlage verwandeln wird. Das ist sozusagen der echte Endsieg. Und woher soll dieser Sieg kommen? Von Gott selbst. Dieser Sieg kommt dadurch zustande, dass der Herr des Himmels selbst für sein Volk kämpft. Und nun lese ich noch Vers 6. Und ich will das Haus Juda stärken und das Haus Josef erretten und will sie wieder einsetzen, denn ich erbarme mich ihrer. Und sie sollen sein, wie sie waren, als ich sie nicht verstoßen hatte. Denn ich, der Herr, bin ihr Gott und will sie erhören. Am Anfang steht hier diese wunderbare Zusage: Ich will das Haus Juda stärken und das Haus Josef erretten. Mit dem Haus Juda ist das südliche Königreich des Volkes Israel gemeint und mit dem Haus Josef das nördliche Reich. Hier werden beide angesprochen, und das bedeutet, das ganze Volk, die gesamte Nation Israel, wird teilhaben an der Freude über den Sieg und an dem Segen des kommenden Königreiches. Aber auch zu Sacharjas Zeiten bestand der kleine Rest des Volkes nach meiner Ansicht aus Angehörigen aller Stämme Israels. Hören wir noch einmal den Anfang des Verses. Und ich will das Haus Juda stärken und das Haus Josef erretten und will sie wieder einsetzen, denn ich erbarme mich ihrer. Der Prophet Sacharja gibt hier wunderbare Zusagen Gottes weiter. Gott will das gesamte Volk Israel retten und stärken und sie wieder in ihr Land einsetzen. Das schien damals noch sehr weit weg zu sein. Bevor Jesus geboren wurde, hatte Israel lange nicht die Bedeutung für alle Welt, die es danach hatte. Vielleicht fragen wir uns manchmal, wie und warum Gott das Volk Israel in der Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament am Leben erhalten hat. Die Antwort lautet: durch seine Barmherzigkeit. Denn hier sagt Gott: ich erbarme mich ihrer. Gottes Barmherzigkeit brauchen wir auch heute noch. Wenn wir uns fragen, wie wir gerettet werden können, dann lautet die Antwort: nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan haben, sondern nach seiner Barmherzigkeit. So schreibt es Paulus in seinem Brief an Titus. Gott ist reich an Barmherzigkeit. Und wissen Sie was? Er musste auch viel davon haben, um mich zu retten. Vielleicht brauchte er bei Ihnen nicht ganz so viel Barmherzigkeit, aber bei mir brauchte er jede Menge. Doch Gott sei Dank, Gott ist reich an Barmherzigkeit. Er hat Barmherzigkeit in Hülle und Fülle. Und aufgrund seiner Barmherzigkeit hat er auch sein Volk in der langen Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament bewahrt. Ich will das Haus Juda stärken und das Haus Josef erretten und will sie wieder einsetzen, denn ich erbarme mich ihrer. Ich, der Herr, bin ihr Gott und will sie erhören. Diese Sätze aus dem Sacharja-Buch, Kapitel 10, führen uns Gottes Barmherzigkeit vor Augen. Er will seinem Volk Israel barmherzig sein, aber, wie das Neue Testament es bezeugt, auch uns. Mehr zu diesem Thema hören Sie in der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.